Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge über das Matthäusevangelium. Um es gleich vorwegzunehmen, heute behandeln wir einen Schlüsselteil des Evangeliums. Deshalb bitte ich Sie sehr, das 21. Kapitel von Matthäus, das wir jetzt anschauen werden, selber genau zu lesen. Jesus zieht nämlich hier in Jerusalem ein und damit beginnen die letzten 6 und wohl einsamsten Tage seines Lebens. Wir erinnern uns, dass der Sanhedrin, das oberste religiöse Gericht, zuerst Jesus still beobachtet hatte. Anschließend stellten die Pharisäer Recherchen über Jesus an und kamen zum Schluss, dass sie ihn töten wollten. Zwar hatten sie sehr wohl erfasst, dass Jesus Dinge tat, die nur der Messias, der Christus, tun konnte. Aber da er sich ihren Lehren nicht unterordnete, erklärten sie dem Volk, Jesus handle in der Kraft des Teufels. Das war die unverzeihliche Sünde, nämlich, dass sie Jesus erkannt und dennoch verworfen hatten. Wie in einer antiken griechischen Tragödie nehmen die Dinge jetzt ihren Lauf und gehen ihrem Ende zu. Was Gott bestimmt hat, kann nur eintreten. Und Gott hat vorherbestimmt, dass es so kommen sollte, dass Jesus als das Lamm Gottes für die Sünden der Welt am Kreuz geopfert werden sollte. Und dies sollte an Pessach, am jüdischen Osterfest, geschehen. Nach jüdischem Recht wird am 10. Nissan das Passahlamm ausgesondert und dann geprüft, um sicherzugehen, dass es auch ganz gewiss keinen Makel hat. Nun sehen wir, dass dieses wichtige jüdische Ritual eine Spiegelung des wahren göttlichen Opfers war, nämlich des Lammes Jesus Christus. Die Juden, das haben wir schon gesehen, erkennen aus den Schriften den siegreichen Messias, ihren König, der, wie in Zacharias angekündigt, auf einem Fohlen in Jerusalem einziehen würde. Das hat die Menschenmenge auch erkannt. Sie rufen ihm ja Sohn Davids zu, was ein klar messianischer Titel ist. Aber etwas Zentrales erkannten sie nicht, denn sie meinten, die Zeit sei gekommen, dass Jesus nun das längst prophezeite messianische Königreich errichten werde. Den leidenden Messias haben sie nicht erkannt und nicht anerkannt. Deshalb verstanden sie Jesu Einzug als die Erfüllung des Laubhüttenfestes, anstatt ihn als die Erfüllung der Aussonderung des Passahlamms zu verstehen. Am Laubhüttenfest, auch Sukkot genannt, gedenken die Juden mit Freude an den Auszug aus Ägypten und an die Wüstenwanderung. Die Menschen bauen sich für diese Zeit leichte Hütten, welche sie an die provisorischen Wohnstädte erinnern. Die bekanntesten Symbole des Laubhüttenfestes sind unter anderem Palmzweige, die während Prozessionen psalmenbetend geschwungen werden. Dies erinnert uns auch an die Reaktion des Petrus während Jesu Verklärung, als er vorschlug, Hütten zu bauen. Das war nicht unbedacht, dass er das sagte, nur weil er nicht verstand, was davor ging. Nein, auch er meinte, dass ein strahlender Christus das eindeutige Zeichen sei, dass nun der Messias sein Königreich aufbauen werde. Dieser Verständnisfehler erklärt die Reaktionen der Menschenmengen, als Jesus einzieht. Sie sehen schon den siegreichen Löwen von Juda und erkennen nicht das Lamm Gottes, das geopfert werden muss. Eines Tages wird Christus, der Sieger über Feinde, Schmerz und Tod, laut Offenbarung 19,11 und anderen Prophezeiungen auf einem Pferd von Bosra her einziehen. Aber dies liegt noch in der Zukunft. Diese Zeit war noch nicht gekommen. Jetzt zog er auf einem Esel ein. Die Menge akklamierte Jesus zwar, aber unter falschen Vorzeichen. Wie einsam muss sich unser Herr doch in dieser Menschenmenge gefühlt haben. So geht er nun demütig den ihm bevorstehenden Qualen entgegen. Das Lamm muss noch ein letztes Mal geprüft werden, damit die sichtbare und unsichtbare Welt wenigstens nach seiner Auferstehung die Makellosigkeit des Gottessohnes erkennen wird. Er ist zwar König der Juden, aber ein abgelehnter König. Und nun wird er, als er den Händler und die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel wirft, seine königliche Autorität beweisen. Der messianisch-jüdische Theologe Arnold Fruchtenbaum nennt dies die zweite Inbesitznahme des Tempels. Zum ersten Mal hatte Jesus den Tempel zu Beginn seines öffentlichen Dienstes gereinigt, was man im zweiten Kapitel von Johannes nachlesen kann. Nun, beim letzten Pessach, nahm er ihn noch einmal in Besitz. Im Unterschied zum ersten Mal gebot er, laut Markus 11,16, dass niemand etwas durch den Tempel tragen dürfe. Ich zitiere hier Fruchtenbaum. Damit demonstrierte er eine dreifache messianische Autorität über den Tempel. Seine Autorität zu reinigen, seine Autorität zu besitzen und seine Autorität, den Tempel zu schützen. Ende Zitat. Zusammenfassend können wir sagen, dass es bei der ersten Tempelreinigung um Jesu Eifer für das Haus Gottes ging, doch diesmal um seine königliche Autorität. Und als Jesus im Tempel ist und er die schreienden Händler und Geldwechsler rausgeworfen hat, strömen andere Menschen hinein. Es kommen Kranke und Behinderte. Jesus hat Erbarmen und heilt sie. Kinder schreien und singen vor Begeisterung. Die Pharisäer reagieren mit Unwillen. Der Lärm der Krämer hatte sie offenbar nicht gestört. Aber dieser begeisterte Lärm rund um Jesus, diese Festlichkeit, das passte ihnen gar nicht. Das war der erste Tag seiner letzten 6 Lebenstage. Am Abend verließ Jesus die Stadt und übernachtete in Bethanien. Dort lebten seine Freunde Lazarus, Martha und Maria. Am nächsten Morgen, als er unterwegs nach Jerusalem war, wurde er hungrig und sah einen Feigenbaum. Aber an ihm hingen bloß Blätter und keine Früchte. Deshalb verfluchte Jesus den Baum und dieser verdorrte sogleich. Auf Anhieb ist dieses Wunder nicht so verständlich. Es liest sich, als hätte Jesus unleidig, ja fast unbeherrscht reagiert und seine Macht etwas seltsam eingesetzt. Dem ist natürlich nicht so. Wenn in Israel nämlich ein Feigenbaum Blätter treibt, so ist es üblicherweise so, dass zuerst essbare Blüten oder Knöllchen wachsen und erst dann die Blätter. Dieser Baum hatte Blätter, aber keine Früchte. Seine Erscheinung versprach etwas, das er nicht hielt, nämlich Früchte. Es ist bekannt, dass der Feigenbaum in der Bibel Israel darstellt. Hier sieht der Baum wirklich vielversprechend aus. Und so ist es auch mit Israel. Die Generation Jesu hätte alles gehabt, um wunderbare Früchte zu tragen. Aber das tat es nicht. Sie erschien bloß fromm, war aber fruchtlos. Wie der Feigenbaum verdorrte, so wurde auch Jerusalem 40 Jahre nach Jesu Tod von den Römern eingenommen und der Tempel zerstört. Erinnern wir uns doch an Jesu Worte an die Pharisäer im 12. Kapitel. Entweder macht den Baum gut und so seine Frucht gut, oder macht den Baum faul und so seine Frucht faul, denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Erwartungsgemäß ging Jesus wieder in den Tempel, um zu lehren. Dort erwarteten ihn schon die Schriftgelehrten und stellten ihn zur Rede. In welchem Recht tust du diese Dinge und wer hat dir dieses Recht gegeben, fragen sie ihn. Aber die Zeit der Nachforschungen über Jesus war nun auch für die Pharisäer abgelaufen und Jesus gab ihnen keine Antwort darauf. Eigentlich wussten sie es ja und suchten bloß einen Vorwand, um ihn der Gotteslästerung zu beschuldigen. Dieses Kapitel schließt mit 2 uns wohlbekannten Gleichnissen. Das erste ist das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Ich werde aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen können, jedoch wohl auf Jesus' Schlussfolgerung darauf, die er an die Pharisäer richtete. Ich zitiere Jesus: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Man kann sagen, dass Jesus hier echt grobes Geschütz auffährt. Aber genauso ist es. Wer Jesus vertrauensvoll glaubt, wird gerettet und seine vielen Sünden werden ihm vergeben. Wer aber nur fromm tut, übrigens ebenso wie der Feigenbaum, der kommt nicht ins Himmelreich. und mag er selber sich noch so fromm vorkommen. In eine ähnliche Richtung stößt das zweite Gleichnis, das über die bösen Weingärtner. Der Weinberg ist ein Bild für das Volk Israel. Gott hat viele Knechte in diesen Weingarten geschickt. Das waren die Propheten. Doch wurden diese immer wieder abgelehnt und teilweise auch getötet. Schließlich schickt der Weingärtner seinen eigenen Sohn. In seiner Tötung gipfelt die Ablehnung durch Israel. Jesus weist sie auf Psalm 118 hin, wo geschrieben steht: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Ende Zitat. Und in Vers 44 unseres Kapitels sagt Jesus: Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Und auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Dieser Stein ist Jesus. Er wurde verworfen, dann aber zum Eckstein, zum Hauptstein eines Bauwerks, das die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Doch wer ihn verwirft, das heißt, wem der Eckstein zum Stolperstein wird, der wird es in Ewigkeit nicht überleben. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Jesus als König in Jerusalem eingezogen ist, um als Opferlamm geschlachtet zu werden. Die Menschenmengen haben es nicht begriffen, die Pharisäer haben sich dagegen aufgelehnt und die Jünger konnten es auch nicht richtig einordnen. Was Jesus bevorstand, wusste nur er im vollen Umfang. Er wusste auch, dass er in nur wenigen Tagen Gottes Zorn an unserer Stelle erleiden musste. Trotz all der Ablehnung und trotz aller Begriffsstutzigkeit der Menschen ist er aber für sie und für uns diesen Weg gegangen, aus reiner Liebe. Ich lade uns ein, in dieser Woche bewusst Jesus zu danken, dass er die Menschen und uns nicht aufgegeben hat, sondern jedem von uns nachgeht, damit Sie und ich ewiges Leben haben dürfen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.